Wo ich ganz herzlich begrüßen. Und bevor die Predigt losgeht, habe ich noch zwei Gebetsanliegen. Und zwar danke für meine Eltern, dass ihr betet. Es ist wackelig, aber ich merke, dass gebetet wird. Und meine Mutter kann auch schon wieder ein bisschen spazieren gehen. Wir waren jetzt beim Jugoslawen Mittagessen. Also das ist schon ein Riesenfortschritt und vielen Dank dafür. Und das zweite Anliegen, morgen in einer Woche habe ich wieder Kursfahrt mit der Schule nach Brüssel. Eine Woche, 5 Tage lang. Und das ist immer, also ein Urlaub ist es keine. Bitte betet für Bewahrung. Bitte betet dafür, dass es eine schöne Abschlussfahrt wird. Denn das soll es ja sein, eine Abschlussfahrt kurz vor dem Abitur, dass die schöne Erinnerung, dass keine Blödsinn gemacht wird mit Alkohol und so weiter. Ihr kennt das ja, ihr wart ja auch mal jung. Ne? Also bitte betet dafür und dass wir gut wieder ankommen, hinkommen, die Zeit gut verläuft und wir gut wieder ankommen. Und vielleicht ergibt sich ja auch das ein oder andere Glaubensgespräch. Ja, vielen Dank. Wir sollen ja füreinander beten und manchmal muss man auch mal Informationen bekommen, was man denn beten soll. Ja, wir sind ja in der Jakobsgeschichte. Ich will ja ein paar Predigten über das Leben des Erzvaters Jakob machen. Jetzt sind wir im zweiten Teil, aber keine Angst, wer das letzte Mal nicht mitgekriegt hat, nicht da war. Ihr könnt auch jetzt gut noch einsteigen. Jakob schaut die Himmelsleiter. Das steht in 1. Mose 28 ab Vers 10 und ich werde so nach und nach ein paar Verse lesen. Es ist ja eine der genialen Seiten der Bibel. Wir haben es gerade gesungen, dein Wort ist wunderbar, dass sie Geschichten erzählt und zwar ganz viele Geschichten. Da brauchst du kein Studium, um die Bibel zu lesen. Es gibt ja schlaue Bücher, da musst du erst mal 10 Semester studieren, bis du so verstehst, so philosophische Texte. Aber die Bibel kannst du einfach lesen, egal wie alt du bist oder egal wie gebildet du bist. Und in diesen Geschichten geht es immer um uns und vor allem um Gottes Handeln mit uns als Einzelnen, mit Gottes Handeln mit Völkern, mit seinem Volk Israel und den Völkern und auch mit der ganzen Welt, ja man kann sagen, das gesamte Universum. Und so sind wir hier bei der Geschichte von Jakob. Jetzt sind wir in Kapitel 28 und da ist er, man kann sagen, gelandet oder gestrandet. Erstens in einer perspektivlosen, verschlossenen, dunklen Perspektive für die Zukunft. Wir sehen hier Kapitel 28, er ist auf der Flucht vor Esau. Ich fasse kurz zusammen, was passiert ist. Esau, sein Bruder, will ihn umbringen. Jetzt kann man fragen, warum. Ja, das hat eine längere Geschichte. Ich fasse es kurz zusammen. Die Mutter von Jakob, weiß jemand, wie sie heißt? Rebekka, genau. Die hatte, bevor Jakob geboren wurde, ein prophetisches Wort von einem Propheten empfangen, dass der Jüngere, Jakob war der Jüngere, Esau der Ältere, der Jüngere dem Älteren dienen wird. Und Jakob wird, obwohl er der Jüngere ist, das Erstgeburtsrecht bekommen, das heißt die Patriarchenfolge nach dem Tod des Isaak übernehmen. Und jetzt hätten eigentlich die ganze Familie, vor allen Dingen auch Rebekka und Jakob, hätten stille sein müssen und warten, wie Gott das jetzt in die Wege leitet. Aber stattdessen helfen sie Gott nach. Das gibt es in der Bibel öfter, das Motiv, dass Menschen meinen, sie müssten dem Herrn irgendwie Nachhilfenunterricht erteilen, auch schon bei Abraham. Nachhilfe und dann betrügt er auf Geheiß seiner Mutter den blinden Vater, ergibt sich für Esau aus, während dieser auf der Jagd ist und erschleicht sich den Erstgeburtssegen und damit das Erstgeburtsrecht. Der Esau kommt zurück, der ganze Schwindel fliegt auf und er schwört ihm Rache. Er sagt, ich warte nur so lange, bis der Vater Isaak tot ist und wenn der verstorben ist, dann bringe ich ihn um. Und dann flieht er, jetzt, das sind wir jetzt mitten in der Geschichte, er rennt um sein Leben allein. Wir wissen nicht, ob er Dienerschaft dabei hat, aber er wird hier ganz alleine beschrieben, ins Ungewisse. Seine Mutter schickt ihn nämlich zu ihrem Bruder, also er flieht zu seinem Onkel Laban nach Haran. Ich musste erstmal Karten finden, wo das drauf ist, ich wusste es gar nicht genau. Das ist in Mesopotamien. Und zwar interessanterweise genau die Route, die sein Großvater Abraham genommen hatte. Also er läuft quasi den Heilsweg wieder rückwärts. Das finden wir auch bei den Emmaus-Jüngern. Sie laufen von Jerusalem weg wieder zurück in ihre alte Heimat. Ja, also Haran liegt in Mesopotamien, in der heutigen Türkei. Und den Onkel Laban, wie er ihn aufnehmen wird, völlig ungewiss. Er hat keine Perspektive. Und das Schlimmste an der Geschichte ist, er ist in diese Situation durch eigene Schuld gekommen. Es ist ja schon schlimm, wenn man in schwierigen Situationen steckt und keine Perspektive hat. Aber ganz schlimm ist es, wenn man sich dauernd sagen muss, hättest du doch stillgehalten. Warum hast du diese Kur gemacht? Warum bist du auf den Rat deiner Mutter auf den Leim gegangen? Das bohrt noch zusätzlich zu den ganzen Miserien, in der man eh schon steckt. Und dann heißt es hier, es wurde Nacht. Die Sonne war untergegangen. Ja, ich habe mir mal versucht, das vorzustellen. Da ist kein Hotel, keine Pension. Er ist in der Wüste. Und in der Wüste wird es nachts sehr kalt. Da kann es unter dem Gefrierpunkt werden. In der Wüste sind wilde Tiere. Zu der damaligen Zeit gab es damals noch Löwen. Also wenn ich nachts im Freien übernachten müsste und wüsste, dass da irgendwo Löwen rumlaufen, ich hätte kein Auge zugedrückt. Also der Jakob hat immerhin noch geschlafen. Wilde Tiere und das Kopfkissen, ein Stein. Da kann ich mir auch Besseres vorstellen als ein Stein, als Kopfkissen. Er ist quasi am Ende in der Sackgasse. Ich lese mal, wie es die Bibel beschreibt. Aber Jakob zog aus von Beersheba, das ist südlich von Jerusalem, und machte sich auf den Weg nach Haran, also nach Norden, und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Ja, ganz am Ende. Jetzt kann man sagen, naja, die Geschichte ist vielleicht 4000 Jahre alt. Das sind alte Nomadengeschichten, die gehen uns doch heute eigentlich nicht viel an. Doch, die gehen uns sehr viel an. Ich sah kürzlich im Evangeliumsrundfunk ein Zeugnis. Mensch Gott heißt die Sendung, die kann ich nur rundum empfehlen. Ganz einfache Sendung, das sind Menschen, die kommen und erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und da war ein älterer Geschäftsmann aus dem süddeutschen Raum. Der hat erzählt, dass ihn die Geldgier gepackt hat und er hat sich in seinen Geschäftsgebaren in betrügerische Geschäfte verwickeln lassen. Er hat dann angefangen mit Bordellen zu handeln, Betrügereien, bis eines Tages es morgens klopfte. Er machte die Tür auf und die Polizei stürmte sein Haus. Er musste dann mit in seine Firma und er sagte, eines der schlimmsten Dinge war, dass meine Mitarbeiter das alles mitbekamen. Es wurden dann alles durchsucht und er wurde dann schließlich verurteilt wegen betrügerischer Geschäftsgebaren zu mehreren Jahren Gefängnis. Und dann beschreibt er, wie er in der Zelle war und nur noch einen Gedanken hatte, wie kriege ich mein Leben möglichst schnell hier zu Ende. Soweit erstmal, ich erzähle nachher, wie es weiterging. Das ist sehr aktuell, dass auch Menschen heute auch durch falsche Entscheidungen an Sackgassen kommen und nichts mehr geht. So bei Jakob, aber, jetzt kommt das große Aber, da ist ja noch der Gott Abrahams, Isaaks, noch nicht Jakobs, das wird erst später. Und interessanterweise, der Jakob betet bis an diese Stelle noch kein einziges Mal. Aber bevor er losging nach Haran, hat ihm sein Vater Isaak einen Segen zugesprochen. Der ist uns überliefert im Kapitel 28, Vers 3. Da spricht Isaak, der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich und du werdest ein Haufen von Völkern. Hier geht auf einmal wieder Perspektiven auf. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also es geht bei Jakob noch nichts, da ist der Himmel noch zu, aber der Vater Isaak hat ihn schon mit einem Segen entlassen. Und jetzt kommt zweitens der offene Himmel. Also erstens eine vermauerte Perspektive, der Himmel geht auf. Ich musste an das alte Adventlied denken, O Heiland, reiß die Himmel auf. Das geht zurück auf eine Prophetie von dem, oder ein Wort von dem Propheten Jesaja. Da schläft nämlich Jakob tatsächlich ein und hat einen Traum. Ich sage, wie schön ist, wir haben heute die Bibel. Wir haben die Bibel, aber Gott spricht in der Bibel immer wieder durch Träume. Das zieht sich so durch die ganze Schrift. Bei Paulus übrigens dann auch, wird es zweimal überliefert. Und heute interessanterweise spricht Gott durch Träume zu Menschen, die keine Bibel haben, in islamischen Ländern, wo das nicht möglich ist, sehr glaubwürdig bezeugt, dass Menschen Jesus im Traum bezeugt. Ich hatte ein einziges Mal einen Traum, der war so interessant, dass ich mich immer noch daran erinnere. Das war während der Pandemie. Ich wach morgens auf und denke, bleibst am besten liegen, ich habe keine Lust mehr. Jede Woche neue Verordnungen, dies und jenes. Und ich hatte von der Maske Entzündung im Gesicht. Dann musste ich Pillen nehmen und war fix und fertig. Und dann träumte ich, ich sitze im Dunkeln auf einer Veranda und vor mir ein Meer. Und auf einmal kommt eine riesige Flutwelle, höher als das Haus hinter mir. Und ich dachte, ich bin verloren. Und auf einmal ist diese Flutwelle weg und der ganze Himmel ist voll mit Sternen. Und dann war der Traum zu Ende. Und am nächsten Morgen war in der Losung ein Wort, dass Jesus den Wind und Wellen gebietet und es entsteht eine große Stille. Das hatte ich nur einmal, aber es war sehr eindrücklich. Gott kann auch durch Träume zu uns reden, aber es ist natürlich das, was wir heute haben, was Jakob nicht hatte, ist, wir haben die Bibel. Natürlich muss sich das alles an der Bibel messen lassen. Also das ist immer Voraussetzung, dass wir nichts träumen, was mit der Bibel nicht übereinstimmt. Das geht nicht. Also Jakob träumt hier, er träumt von einer Himmelsleiter. Ich habe mal geguckt, Leiter, steht das Wort Sulam. Keine Angst, ich wusste es vorher auch nicht. Sulam, das kann Leiter heißen, aber auch Treppe. Und dann ist mir aufgefallen, diese Himmelsleiter ist genau das Gegenmodell zum Turmbau von Babel. Ich lese mal vor. Es träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erde und rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder und der Herr stand oben darauf. Und ein paar Kapitel weiter vor in 1. Mose 11, also Genesis 11, der Turmbau zu Babel, das sind also die Erbauer und die sprechen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, also zu unserer Ehre. Man könnte sagen, dieser Turmbau zu Babel ist ein Bild für Religion. Wir machen uns auf zu Gott, wir sind diejenigen, die die Brücken bauen. Und diese Himmelstreppe oder Himmelsleiter ist ein Bild für die Gottesgnade, für das Kommen Gottes auf die Welt von oben nach unten. Und das Schöne ist ja, dass diese Himmelsleiter im Neuen Testament wieder auftaucht, in Johannes Evangelium Kapitel 1, 51. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört. Da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Und hier sagt also Jesus nichts anderes, als dass Jakob damals schon diese Himmelsleiter gesehen hat mit Jesus, dem Menschensohn. Und dieses über dem dieses Wort über dem Menschensohn kann man auch mit neben, die Leiter steht neben dem Menschensohn, über dem Menschensohn oder der Menschensohn steht oben. Also beides ist möglich. Und hier ist doch ganz deutlich, Jesus ist Gott, der Menschensohn, er steht da, wo Gott steht, hier in der Vision. Und er steht aber auch unten, wo der Jakob schlafen liegt. Er ist sowohl bei Gott als auch bei den Menschen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und wenn man noch weiter hier reingeht, wird man sehen, dass die erste Woche im Johannesevangelium genau der Passionswoche entspricht. Und dieses Wort von der Himmelsleiter sagt Jesus am Freitag. Es ist also ein Bild für das Kreuz, die Himmelsbrücke zwischen Himmel und Erde, das Kreuz. Und Jakob hat hier so quasi schon das Kreuz Jesu als eine Vorabschattung gesehen. Ja, das ist Jakobs Traum. Er sieht das Kreuz Jesu abgeschattet als Himmelsleiter, kein stolzer Turm von Babel, sondern Gottes Gnadentreppe. Denn das Gnade heißt unverdiente Zuwendung. Der Jakob hat nichts verdient, aber Gott wendet sich ihm zu. Und zwar der Grund ist die Ehre Gottes. Gott hat gesagt, ich will zu Abraham, ich will dich segnen, deine Nachkommen. Und er hat es nicht vergessen. Ich komme gleich noch drauf. Ich will gerade nur erzählen, wie die Geschichte vom ERF-Geschäftsmann-Zeugnis weiterging. Der war kurz davor, sich umzubringen. Und dann malt ihm sein Enkel, also ein kleiner Bub, ein Bild. Und da ist irgendwas von Jesus drauf. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dieses Bild schlägt in sein Leben voll rein. Und er wird auf einmal wach, kommt zur Umkehr, nimmt Jesus an und er sagt, von da an war die Zelle voller Herrlichkeit. Er hat dann seine Strafe abgesessen und heute ist er frei und bezeugt, was er mit Jesus erlebt hat. Also vielleicht findet ihr es im Evangeliumsrundfunk, ist bestimmt noch in der Mediathek irgendwo da. Ja, jetzt diese Himmelstreppe, diese Himmelsleiter hat der Jakob gesehen und darin kommt zum Ausdruck, dass Gott treu ist. Jetzt spricht nämlich der Herr, der Jakob sieht nicht nur was, er bekommt ein Wort dazu. Und der Herr stand oben darauf, wir könnten auch sagen, Jesus stand oben, der Menschensohn, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Jetzt kann man sagen, uns soll weitergehen und auch Jakobs Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Osten und Westen, Norden und Süden und durch dich sollen und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das ist fast wörtlich die Bundeszusage, die Gott seinem Großvater Abraham gegeben hat. Das heißt, Gott erweist seine Ehre darin, dass er nichts zusagt, was er nicht einhält. Er macht weiter, auch wenn wir so dermaßen schief liegen wie damals der Jakob. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Gespräch mit einem Pastor, da ging es um Gebetsnächte. Müssen wir lang beten, dass Gott erhört? Ich sagte damals, nein, wir müssen glaubensvoll beten. Da kann 5 Sekunden Gebet mehr sein als eine ganze Nacht. Ich will da keine Zeitvorgaben machen, manche beten dann auch mal die Nacht durch. Aber es war dann noch die andere Frage, geschehen eigentlich Dinge ohne Gebet auch oder geschehen Dinge ohne Gebet nicht? Und wir waren beide der Meinung, es geschehen tatsächlich Dinge ohne Gebet nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also es gibt Dinge, die geschehen nicht, weil nicht gebetet wurde. Aber das gilt nur teilweise. Es gibt Dinge, für die müssen wir nicht beten, weil Gott sie zugesagt hat. Und die erfüllen sich ganz gewiss. Es gibt eine geniale Auslegung von Martin Luther zu den ersten 3 Bitten im Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, warum müssen wir darum bitten? Gottes Reich kommt doch. Ja, Luther sagt, Gottes Reich kommt. Aber wir beten, dass es auch zu uns kommt. Das ist der entscheidende Unterschied. Also wir müssen nicht beten, dass Gott seine Zusagen erfüllt, sondern dass er uns mit hineinnimmt in seine Geschichte. Gott ist treu. Die Bundeszusage an Abraham wird nicht annulliert dadurch, dass der Jakob schiefe Wege geht. Es geht mit Jakob weiter, nicht weil er so vorbildlich geglaubt hat, sondern weil Gott treu ist. Vers 15, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten und dich wieder zurückbringen in das Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Stell dir mal vor, du schläfst ein mit völlig Verzweiflung und wachst auf und bekommst so eine Zusage. Da hält sich die Zukunft wieder auf. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Stand und Ziel. Und so chaotisch die Welt zurzeit auch ist, Jesus kommt wieder und vollendet sein Werk und wird auch die ganzen verbrecherischen Regime zur Rechenschaft ziehen, die jetzt meinen, sie könnten machen, was sie wollen. Ja, und jetzt sind wir am Ende der Predigt. Jakob sieht wieder nach vorne. Also wenn das mal nichts ist. Hugo schrieb mir, ja, ich soll eine ermutigende Predigt halten. Ich hoffe, dass das Ermutigung genug ist. Wir sehen wieder nach vorne. Jakob sieht wieder nach vorne. Er ist jetzt nicht mehr derselbe. Er ist Jesus begegnet. Schon im Alten Testament. Als Jakob aufwachte, sprach er, fürwahr, ganz andere Situation. Der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das ist ja ein Ding. Du bist völlig verzweifelt, weißt nicht, wie weitergehen soll. Aber der Herr ist ja da. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und das ist die Pforte des Himmels. Und er stand früh am Morgen auf, die Sonne geht wieder auf. Und er nahm jetzt den Stein, der vorher als Kopfkissen gedient hatte, goss Öl darauf und nannte die Stätte, weiß jemand, vorher hieß sie Luz, nee, Bethel. Eben Esa ist auch mit dem Stein. Aber hier Bethel heißt Haus Gottes. Er ist noch etwas unsicher, er lebt dann ein Gelübde ab und spricht, ja, wenn du das alles so machst, wie du das mir gesagt hast, dann sollst du mein Gott sein. Aber ich finde es was ganz Großes, wenn ein Mensch anfängt, mit Gott einmal zu rechnen. Und ich wünschte mir, dass es auch ältere, junge Leute gibt, die sagen, ich weiß zwar noch nicht, ob das stimmt, was in der Bibel steht, aber wenn das stimmt, dann möchte ich das gerne mal in meinem Leben erfahren. Und ich bin sicher, dass Jesus so ein Gebet liebt und vollkommen drauf eingeht. Und der Jakob wird nicht enttäuscht. 20 Jahre später, als er auf der Rückreise ist, und jetzt haltet euch fest, in Kapitel 32, Vers 11, da sagt derselbe Jakob, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Der hatte so viele Nachkommen und Knechte und Mägde und Vieh, dass er sie in zwei Lager teilen konnte. Also ich glaube, wenn wir voraussehen könnten die Zukunft, wir wären wahrscheinlich weniger ängstlich als jetzt. Denn Jesus ist ja gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Starren wir nicht auf die Probleme und den Wirrwarr dieser Welt. Wir können Nachrichten gucken, aber wir müssen es ja nicht 10 Stunden lang tun. Die Welt vergeht. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden schwach und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Amen.